Hallo und herzlich willkommen zur Freistunde. Das ist der Podcast vom Zentralrat der Konfessionsfreien und das ist die NGO in Deutschland für säkulare Politik. Ich bin Philipp Möller, ich bin Vorsitzender und ich bin heute im Bundestag bei einer ganz besonderen Gästin, bei Katrin Michel. Hallo Katrin.
Hallo Philipp.
Wir kennen uns schon, du bist in der SPD-Bundestagsfraktion in einer ganz besonderen Funktion für uns. Da werden wir auch gleich drüber reden. Aber ich würde vorschlagen, bevor wir in diese starken humanistisch-politischen Themen gehen, reden wir erstmal übers Persönliche. Die Lieblingsfrage für Politikerinnen und Politiker: Wer bist du? Was treibt dich an? Also warum das Ganze?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und wer bin ich auch als Mensch? Und warum bin ich gerade jetzt in der Politik und nicht schon vor 50 Jahren? Weil ich kann es den Zuhörerinnen ja verraten. Ich bin 62 Jahre alt. Ich habe 3 Töchter. Ich habe schon 2 Enkelkinder, 8 und 2 Jahre alt. Und bin viele Jahre meines Lebens in einem großen Unternehmen tätig gewesen. Ganz genau bis 2021. Und habe mich schon immer für Leute eingesetzt, die alleine nicht so die große Schlagkraft hatten. Das heißt, ich bin lange Gewerkschaftsmitglied, bin ich immer noch in der EGBCE und ich war Betriebsrätin, ich war Aufsichtsrätin, also für die Belegschaft im Unternehmen und wollte immer was erreichen in dieser Gesellschaft. Auch Leute zusammenführen, die eben alleine das nicht erreichen können. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich dachte, das, was ich so alles erreichen will, ich glaube, ich muss in eine Partei eintreten und muss richtig Politik machen. Und da kam für mich nur die SPD in Frage. Das habe ich gemacht und ja, es hat so ungefähr 10 Jahre gebraucht in der Partei, bis die Genossinnen und Genossen befunden haben, du solltest jetzt mal für den Bundestag kandidieren. Ich gebe es ehrlich zu, es war nicht mein Lebensziel, aber ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist.
Ich wollte gerade sagen, ja, das ist doch echt nicht so schlecht, oder?
Das ist nicht das Schlechteste, es ist sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Und deshalb bin ich auch froh, dass ich nicht mit 35 schon in die Berufspolitik gegangen bin. Aber ich habe viel Erfahrung, die ich jetzt nutzen kann. Und ja, hier im Bundestag meine Themen. Ich bin in allererster Linie Haushaltspolitikerin, betreue da 2 Einzelpläne, so nennt man die großen Budgets der Ministerien. Das ist einmal das Ministerium für Arbeit und Soziales, also der größte Etat, im letzten Jahr 197 Milliarden. Und dazu bekommen habe ich jetzt in der letzten Legislatur noch das Bundesfinanzministerium. Auch nicht ganz schlecht, wenn man dem Bundesfinanzminister so ein bisschen nicht nur ins Stammbuch schauen kann, sondern auch hier und da mal Tacheles mit ihm reden kann. Das ist ganz gut. Ich bin Umweltpolitikerin, habe da die Berichterstattung für Nachhaltigkeit, bin dann auch Obfrau im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen. Also Nachhaltigkeit auch ein großes Thema. Und da sind noch ganz viele andere Sachen, aber die lasse ich jetzt mal weg. Das sind so die Hauptpunkte, die mich umtreiben. Und abseits von Ausschüssen gibt es ja noch Parlamentskreise, wo man sich freiwillig für Themen einbringt. Da bin ich im Parlamentskreis Minderheiten. Ganz besonders liegen mir da die Sorgen am Herzen, weil die leben nun mal in meinem Wahlkreis.
Und wir kennen uns über den AKSH, den Arbeitskreis Säkularität und Humanismus. Und du bist ja auch die erste Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion für Säkularität und Humanismus. Das werden heute unsere Themen sein.
Genau so. Und es ist wirklich jeder Tag, der vergeht und ich über die Themen nachdenke, aber auch, wie wichtig es war, diesen Sprung zu schaffen, war mir, glaube ich, am Anfang gar nicht so bewusst. Aber dann nachzuvollziehen, wie viele Genossinnen und Genossen, man kann schon sagen, sehr, sehr dafür gekämpft haben, dass es diesen Sprecherposten irgendwann gibt und ich ihn jetzt ausfüllen darf. Großartig.
Also das war kein Spaziergang, den Posten einzurichten.
Nein, das war es nicht. Und ich bin tatsächlich nur die letzte Strecke des Weges mitgegangen, weil irgendwie kam das Thema zu mir.
Ja, du hast das Thema Finanzen angesprochen. Auch darum wird es heute in unserem Gespräch gehen. Thema Staatsleistungen. Wir haben uns vor kurzem, das erkläre ich kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, auf der Jahrestagung des Arbeitskreis Säkularität und Humanismus, kurz AKSH, gesehen. Da gab es eine Vorabendveranstaltung hier im Bundestag und wir haben unter anderem mit Konstantin von Notz über Staatsleistungen gesprochen. Die Staatsleistungen, um auch das mal kurz einzuordnen, man sagt das immer so als kurzes Schlagwort, heißt eigentlich korrekterweise altrechtliche oder historische Staatsleistungen an Kirchen, die gezahlt werden als Ausgleichszahlungen für, ich sage das jetzt ganz bewusst in unsichtbaren Anführungszeichen, für vermeintliche Enteignungen, weil die Kirchen eigentlich nie dargelegt haben, wofür sie da vor
zwei oder von wem
und wovon sie da enteignet sein wollten. Und dafür zahlt der deutsche Staat gewissermaßen bis in alle Ewigkeit, bis zur Ablösung, eine Summe, die sich in diesem Jahr lustigerweise auf 666 Millionen Euro beläuft. Ja, das hat die Humanistische Union ausgerechnet. Jetzt hat der AKSH, ist vorangeprescht, sage ich mal, und hat einen konkreten Gesetzentwurf innerhalb des AKSH abgestimmt, der sich für die Ablösung der Staatsleistungen einsetzt. Sag uns doch kurz, wie kam es dazu, dass der auf die Strecke gebracht wurde und was genau fordert der AKSH?
Also, dass er jetzt auf die Strecke gebracht worden ist, hat möglicherweise auch was mit meiner Position zu tun, dass man halt jetzt auch eine feste Verknüpfung in die Fraktionen hinein benötigt, um diese wichtigen Themen zu besprechen. Denn die Gesetzeslage ist ganz klar. Abschaffen hätten wir diese Leistungen schon vor vielen Jahren. Mhm. Also diesen Auftrag hat das Parlament auch immer wieder bekommen. Es wurde aber beiseite getan. Ich sag's jetzt mal so, aus Gründen. Und deshalb fand ich es wichtig oder finde es wichtig, dass wir dieses Signal jetzt setzen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, jetzt kommt der Stairway to Heaven, ja, also wirklich der steinige Weg, Verbündete zu suchen, dafür zu werben, für dieses Thema zu sensibilisieren. Vielen ist es nicht bewusst, vielen ist es auch sehr wohl bewusst. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, wie unser Staat, wie unsere Bundesländer agieren. Das ist halt jetzt so Usus geworden und keiner oder wenige hinterfragen es. Und wenn wir, und ich sag jetzt mal ganz, ganz bewusst wir oder jemand kommt und es anzweifelt, dann erntet man erstmal so ganz viel, wieso kommt der jetzt, warum wollt ihr das jemand was wegnehmen? Und da sind wir ja ganz schnell bei unseren Themen. Und deshalb, wie gesagt, ist es wichtig, es ist der erste Punkt. Jetzt ist es meine Aufgabe und die von befreundeten Genossinnen und Genossen überhaupt zu erreichen, dass das ein Thema in unserer Fraktion wird. Das ist der erste Schritt. Und dann wissen wir, wenn wir irgendwann dahin gelangen wollen, das Grundgesetz zu ändern bzw. umzusetzen, braucht man halt Mehrheiten.
Ja, ja.
Große Mehrheiten.
Genau, ich wollte gerade sagen, es muss ja eben nicht geändert werden, sondern es muss umgesetzt werden. Man könnte jetzt sagen, ist doch alles eine Selbstverständlichkeit. Aber auch da vielleicht nochmal ein bisschen Klarheit. Also altrechtliche Staatsleistungen, historische Staatsleistungen, habe ich mal gelernt, sind nur solche, die vor 1919, also als der Auftrag damals in die Weimarer Reichsverfassung geschrieben wurde, schon vereinbart waren. Alles, was nach 1919 vereinbart wurde, also während des Nationalsozialismus und nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland, sind keine altrechtlichen, keine historischen Staatsleistungen, die müssen eigentlich auch nicht abgelöst werden. Die können sofort eingestellt werden. Im Gespräch mit, ich sage jetzt einfach mal, Befürwortern dieses Systems oder aber auch mit denen, die sich damit nicht so auskennen, wird ja ein ganz einfaches Narrativ gestrickt. Die armen Kirchen sind enteignet worden, dafür zahlen wir und dieses Geld investieren sie ja auch in Sozialleistungen. Und am Ende stimmt dieses Narrativ von vorne bis hinten nicht so richtig, denn Caritas und Diakonie werden aus öffentlichen Geldern bezahlt, nicht aus Staatsleistungen. Und das mit der Enteignung, das waren Rückgaben von Reichslehen, ist auch nicht so klar. Wie reagieren Fraktionskolleginnen und Kollegen auf solche Details und welche Bereitschaft siehst du denn innerhalb der Fraktion, sich des Themas anzunehmen? Kleiner Nachsatz noch, Lars Castellucci, habe ich gerade noch gelesen, sagt, das Thema ist tot, das Thema ist vom Tisch, Punkt. Stimmt das?
Ich bin eine hemmungslose Optimistin.
Sehr gut.
Ich bin sehr verhalten mit, wir reden jetzt mal Sachen tot, weil es wäre fatal für meine Begriffe, auch für die Entwicklung unserer Gesellschaft, wenn wir lapidar sagen würden, ja, die Herausforderungen, an diesem Thema dran zu bleiben, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Und wir haben es ja auch in der Debatte mit Konstantin von Notz gemerkt, es gibt schon Menschen, die sich für dieses Thema weiter einsetzen. Und das ist meine Aufgabe, auch die zu bündeln und immer für dieses Thema sozusagen nicht nur zu werben, sondern darauf aufmerksam zu machen. Weil du hast es gesagt, viel ist sogar Unwissen oder da nehme ich mich nicht aus. In der Vergangenheit, ich habe mich mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigt,
weil
es war nicht auf meiner Tagesordnung. Und deshalb ist mein Gefühl in unserer Fraktion aktuell der Impuls zur Veränderung äußerst gering, aber ich würde ihn nicht als tot bezeichnen.
Okay, ja, das war jetzt auch nur dieses Castellucci-Zitat. Ich habe es gerade, glaube ich, noch im katholischen Nachrichtenagentur oder auf domradio.de oder so gelesen. Da drückt er sich ja sehr deutlich aus. Wirst du, und wenn ja, wann, diesen konkreten Gesetzentwurf so in die Debatte einbringen, dass er zur Abstimmung bereitgestellt wird? Also ich frage nochmal so aus Sicht des Zentralrats der Konfessionsfreien, für den ich ja die säkularen Verbände Deutschlands vertrete. Was dürfen wir hoffen, frage ich einfach mal. Wie hoch ist die Chance, dass wir in absehbarer Zukunft Bewegungen in Sachen Staatsleistungen sehen werden?
Ich halte die Chancen für sehr gering, dass wir Fortschritte erzielen. Und da mag ich vielleicht auch mal kurz sagen, wie Politik halt funktioniert. Wenn man möchte, dass ein Thema zum Fliegen kommt, dass es einer breiten Menge wichtig wird, muss man im Vorfeld ganz, ganz viele Schritte gehen. Das ist harte Knochenarbeit. Es wäre fatal. Oder dann wäre ich tatsächlich bei Lars Castellucci. Dann wäre das Thema tatsächlich tot, wenn man es in die Debatte bringen würde. Und man weiß nicht, wie es ausgeht. Man hat seine Mehrheiten nicht im Vorfeld sozusagen, ich will nicht sagen organisiert, das Thema vorher so besprochen, dass man eine Ahnung hat, es könnte von Erfolg gekrönt sein.
Das ermutigt mich dazu, ein bisschen die Flughöhe meiner Frage zu erhöhen. Du sagst Mehrheiten. Wenn wir eine Befragung in Deutschland starten würden unter der Bevölkerung, denen wir erklären würden, was es mit diesen Staatsleistungen auf sich hat, und wie hoch die sind und wofür die eingesetzt werden, nämlich eben nicht zu sozialen Zwecken, sondern für kircheninterne Dinge, dann wage ich zu prognostizieren, dass wir absolute Mehrheiten in der Bevölkerung dafür hätten, diese Staatsleistungen, ich sage jetzt einfach mal, von heute auf morgen einzustellen. Gleiches gilt ja auch für andere religionspolitische Themen. Also nehmen wir mal ein medizinethisches Thema der Suizidhilfe, haben wir über 80% Zustimmung. Anderes medizinethisches Thema, Schwangerschaftsabbruch, auch über 80% Zustimmung für liberale Regelungen, Religionsunterricht, absolute Mehrheiten deutschlandweit dafür, dass es einen verbindlichen Ethikunterricht für alle gibt und Religion ein freiwilliges Zusatzfach ist, wenn überhaupt. Warum schaffen es diese absoluten Mehrheiten nicht, in unsere repräsentativen Vertreterinnen und Vertreter dieser Demokratie? Also woher kommt dieser gigantische Kontrast zwischen dem, was die Bevölkerung religionspolitisch will, und dem, was im Bundestag und auch in den Landtagen nicht umgesetzt wird?
Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir vor Ort diese Themen, und mit vor Ort meine ich tatsächlich mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Wahlkreisen, auch zu wenig thematisieren. Das heißt, wenn du Umfragen machst, nehmen ja oft nur ein bestimmtes Klientel daran teil, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen und damit beschäftigen. Und ich glaube, wenn man dieses Thema groß machen möchte, über eine Umfrage hinweg in der Bevölkerung, die für meine Begriffe auch regional durchaus unterschiedlich ausfallen könnte. Das Thema ist einfach, oder diese Themen, die du genannt hast, sind oft zu wenig präsent. Also ich merke das ja in meinen Bürgergesprächen. Also es geht um alle möglichen Themen, aber diese Themen, also zu mir ist noch nie jemand gekommen und hat gesagt, Frau Michel, tun Sie mal was und sorgen dafür, dass wir die Stadt. Weißt du, was ich damit sagen will? Und ich glaube, das ist die Herausforderung und auch die große Aufgabe, die wir haben. Und dann, das ist aber nur so meine persönliche Meinung, bei vielen Themen, die du jetzt auch genannt hast, kommen ja Abgeordnete oft so mit, ja, das ist mein ganz, hier geht's ja jetzt an mein Gewissen und so weiter. auch wenn wir über Paragraph 218 sprechen etc. pp. Und ich will nicht sagen, sie verstecken sich dahinter, aber sie bauen dann schon eine kleine Monstranz vor sich auf. Und
ja,
dann muss man auch mal ins Parlament gucken. Und wer mal viel Zeit hat, der kann es tun. Es gibt ja sozusagen eine Auflistung von allen Mitgliedern des Bundestages, wie viele da in einer Konfession gelistet sind. Auch das ist mal sehr interessant.
Ja, das meine ich. Also irgendwie ist das ja auch verständlich, wenn jemand volle Pulle davon überzeugt ist, ja, dass der Herr Jesus Christus und so weiter, ne, dann gehört es ja gewissermaßen auch zur Pflicht, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Wenn jemand wirklich glaubt, dass ein Schwangerschaftsabbruch das gleiche ist wie ein Mord, dann muss er sich ja eigentlich vor Abtreibungskliniken stellen und mindestens demonstrieren. Das ist ja schon das Mindeste eigentlich, weil in seiner Weltanschauung oder ihrer muss er oder sie ja einen Mord verhindern. Und ich glaube, wenn es Menschen mit starker religiöser Überzeugung gibt, dann gibt es offensichtlich auch einen starken Drang, das in die Politik zu tragen, weil man ja so innerlich so überzeugt davon ist, dass das das Richtige ist, dass man das der Gesellschaft überhelfen will, mal abgesehen davon, dass Politik und Religion über Jahrhunderte letztlich das Gleiche waren und der Blick in die islamische Welt zeigt, dass auch heute auch immer noch das Gleiche sind. Aber ich frage mich so ein bisschen, wie schaffen wir es, die Diskrepanz zu verringern aus dem, was die Bevölkerung will und dem, was die Politik tut? Oder nochmal anders gefragt, ist es nicht auch ein bisschen gefährlich, dass Bundestags- und Landtagsabgeordnete die säkulare Überzeugung der Bevölkerung derart ignorieren und damit eigentlich klar machen, was ihr wollt, ist uns egal?
Ja, das ist nicht ungefährlich, wenn man so agiert, aber das zeigt ja gerade den Vorteil, den Menschen haben, die aus der humanistischen Seite und mit dem Säkularitätsgedanken an die Themen rangehen, dass die eigentlich im Vorteil sind, weil die schaffen das nämlich zu trennen. Und wenn du mit einer tiefen religiösen Überzeugung, dann hast du, es ist nicht abwertend, aber du hast nur diese Überzeugung. Es fällt dir schwer, den Blick zu öffnen und die anderen Menschen mit reinzunehmen.
Ja, Vorteil. Und wie schaffen wir, auch hier sage ich mal ganz bewusst wir, du innerhalb des Parlaments, ich außerhalb, wie schaffen wir es noch besser, aus diesem Vorteil ein politisches Kapital zu schlagen, also wirklich Veränderungen zu produzieren? Es ist für, das weiß ich aus vielen, vielen Gesprächen mit meinen säkular-humanistischen Freundinnen und Freunden, es ist für uns einigermaßen frustrierend zu sehen, dass das Grundgesetz Säkularismus vorschreibt, die Bevölkerung Säkularismus will und ich sag mal, mit dem politischen Islam ein weiterer Player auf den Markt gekommen ist, der uns manchmal wortwörtlich die Pistole auf die Brust hält und zugleich innerhalb der Parlamente, Bund wie Länder, eine wirkliche Stagnation zu sehen ist in religionspolitischen Themen, teilweise sogar Rückschritte, also Kooperationen mit Akteuren des politischen Islam werden sogar ausgebaut. Ja, im Saarland will man jetzt einen Gottesbezug in die Verfassung aufnehmen. Also ich will natürlich als Verbandsvertreter nicht hilflos wirken, aber manchmal fühle ich mich so, als würden wir da stehen und zuschauen, wie die Sache eigentlich schlechter wird und nicht besser.
Ja, da sind wir wieder beim hemmungslosen Optimismus, den wir hier brauchen. Für meine Begriffe, also wenn ich jetzt die Patentlösung hätte, dann würde ich nicht hier sitzen, dann würde ich mein Geld anders verdienen können. Aber das ist wirklich, wir müssen uns noch viel, viel mehr vernetzen, dass du eine Sichtbarkeit hast, eine wirkliche Sichtbarkeit. Denn tatsächlich, das, was du beschreibst, ist so ein Impuls, den Politik aus sich heraus auch immer hat. Wenn ich Verbündete suche, gucke ich immer, wo habe ich denn einen großen Multiplikator? Und den habe ich natürlich vermeintlich immer mit Verbänden, mit Institutionen, die es ja schon ewig lange gibt und mit denen ich ja schon so lange zusammenarbeite. Und man tut sich schwer, andere mit ins Boot zu nehmen, die sagen, guck mal, wir stehen auch für einen großen Teil der Bevölkerung, aber wir können es nicht institutionalisieren. Das ist, glaube ich, der Nachteil.
Ja, also die Multiplikatorenfunktion, also es ist klar, dass es eine sehr, sehr große Rolle spielt, aber ich störe mich etwas daran, dass nicht faktenbasiert argumentiert wird. Also es gibt sehr, sehr eingeschliffene Narrative. Und innerhalb dieser Narrative ist es ja auch total sinnvoll, mit den Kirchen zu kooperieren und auch ja mit dem politischen Islam zu kooperieren. Das eine Narrativ lautet, die Kirchen sind gewissermaßen die Erfinder der Demokratie und auch der Menschenrechte und die Hüter des Grals, sage ich mal, ja, und auch Rückgrat, soziales Rückgrat dieser Nation. Und deswegen müssen wir sie weiterhin mit vielen, vielen Millionen Euro pro Jahr unterstützen. Bei der Kirchensteuer reden wir sogar über eine Milliardensubvention. Die Kirchensteuer wird jedes Jahr mit fast 40%, zuletzt 4,6 Milliarden Euro aus allgemeinen Steuergeldern subventioniert. Und beim Islam sehe ich noch ein anderes Narrativ, nämlich das Narrativ, der Islam sei ja die Religion des Friedens und Muslime quasi immer grundsätzlich friedlich und aus friedlichen Muslimen werden nur dann böse und gewalttätige Islamisten, wenn man sie mit Rassismus konfrontiert. Deswegen hat die Islamismusprävention in Deutschland viele Jahre funktioniert, in Anführungsstrichen. Ich würde sagen, eben nicht funktioniert. Über den Kampf gegen Rassismus, antimuslimischen Rassismus wird das dann genannt. Die AKSH-Resolution zum Thema politischer Islam spricht jetzt eine andere Sprache. Darüber würde ich gerne noch mit dir sprechen. Gibt es in der SPD eine tradierte Schwierigkeit, sich, also auch in anderen Parteien, aber wir reden über die SPD, eine tradierte Schwierigkeit, sich offen mit den Problemen zu beschäftigen, die mit Islamismus zusammenhängen?
Da kann ich jetzt nur mutmaßen. Mhm. Und wenn man sich damit intensiv beschäftigen würde, würde ich, glaube ich, mehr davon hören. Mhm. Mhm. Das kann ich jetzt nicht so bestätigen.
Okay.
Und aus meiner eigenen Erfahrung heraus, in vielen Diskussionen, gerade wenn es auch um Auseinandersetzungen geht mit anderen Religionen, ich gucke da natürlich aus familiärer Verbundenheit immer sehr nach Israel. Mhm. Und da merke ich schon, dass sich das nicht immer die Waage hält.
Mhm. Dann werde ich mal konkreter. Also in der Resolution, die der AKSH verabschiedet hat auf der Jahrestagung, mit einer Enthaltung, 3 Gegenstimmen und ansonsten alle dafür, steht ganz konkret drin, dass die SPD, also der AKSH für die SPD, jegliche Kooperation ablehnt mit Organisationen, die vom Verfassungsschutz beobachtet und als extremistisch eingestuft werden. Wenn ich da mit Leuten drüber rede, die von außen rauf gucken, sagen die, hä? Das sollte doch selbstverständlich sein. Also warum muss man sowas in der Resolution überhaupt reinschreiben, wenn es doch eigentlich selbstverständlich sein sollte?
Doppelt hält besser.
Okay, gut. Also wir können es gerne auch dabei belassen. Also mein Teil hier für den Podcast wäre auch an die Hörerinnen und Hörer. Wir verlinken das in den Shownotes. Schaut euch diese Resolution an. Das ist ein wirklich starkes Stück geworden. Das ist ein sehr, sehr entschiedener Text, der Islamismusprävention, aber auch aktive Bekämpfung gleichsetzt und der eben das Thema auch ganzheitlich behandelt und Islamismus eben nicht nur als Terrorismus versteht, sondern auch als diesen legalistischen Islamismus, diese gezielte Unterwanderung, wie Sascha Adamek das in seinem neuen Buch nennt, der Politik durch Islamisten. Und die SPD hat hier wirklich, der AKSH der SPD hat hier wirklich einen großartigen Entwurf hingelegt. Ich würde gerne mit dir ein bisschen noch sprechen über die schönen Seiten, wo wir jetzt hier über Staatsleistungen und Kirchenfinanzen und die Probleme des politischen Islam gesprochen haben, über die schönen Seiten des Humanismus und des Säkularismus. Freust du dich auf Ostern? Feierst du Ostern?
Ich freue mich auf Ostern, weil ich da ein paar Tage frei habe. Solange meine Kinder klein waren, haben wir das natürlich gefeiert, mit den üblichen Traditionen. Aber im Vordergrund stand eigentlich immer, und je älter die Kinder wurden, desto größer wurde das, im Vordergrund, dass wir uns treffen in der Familie, dass wir gemeinsam Zeit verbringen. Mhm. Und das ist so der Hauptpunkt. Das versuchen wir immer noch. Mhm. Es wird immer schwieriger, weil ja oft gleichzeitig das Pessachfest stattfindet und dann ein Teil der Familie sich manchmal woanders aufhält. Aber ansonsten, ja, und für mich sind es die freien Tage.
Also die Frage, was Ostern für dich, sage ich jetzt mal, weltanschaulich bedeutet, ist, glaube ich, irrelevant, ja, weil das geht mir ja ganz genauso. Ich weiß natürlich, dass es für Christen das höchste Fest ist, ja. Für uns Außenstehende wirkt Weihnachten immer größer. Aber ich erinnere mich an ein Treffen mit einer hohen Kirchenvertreterin im letzten Jahr, die dann sagte, ja, Herr Möller, dann wünsche ich Ihnen schöne Weihnachten. Darf man Ihnen das überhaupt wünschen? Da habe ich nur laut gelacht und sagt, ja klar, ich liebe Weihnachten. Wie ist das mit dir? Hast du irgendeinen Draht zu diesen Feiertagen? Was bedeutet das für dich?
Also es ist gut, dass du das so explizit ansprichst auf Weihnachten, weil ich habe jetzt kurz überlegt, tatsächlich ist bei mir, also wenn ich jetzt vergleichen würde, Weihnachten auch emotional anders verbunden.
Ja.
In die Kindheit herein. Ich habe ja eine Großmutter gehabt, die evangelisch-lutherisch war, und die uns Kinder natürlich dann in die Christnacht geschleppt hat. Und bei uns zu Hause kam auch das Christkind.
Ja.
Und je älter wir wurden, die Erziehung, meine Lebenswirklichkeit, war das eine schöne Erinnerung an die Kindheit. Aber als Erwachsener habe ich das nie durchgetragen, weil auch das kann man hier sagen, ich bin in einem Land aufgewachsen, wo Kirche und Staat sehr wohl getrennt waren. Mhm. Und ich in einer Umgebung aufgewachsen bin, wo eben das Kirchliche überhaupt nicht im Vordergrund stand. Ja, und deshalb so die Erinnerung an Weihnachten. Mittlerweile hat, glaube ich, jede Familie ihre eigenen Traditionen, aber die setzen dann auch wieder auf Familie und ja.
Ich erinnere mich an eine Doku über Weihnachten, die in Hamburg gedreht wurde, und dann hat man auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt die Leute gefragt, was sie von Weihnachten halten. Ach ja, Weihnachten, nur schön, Familienfest und so. Und ist er da geboren oder ist er da gestorben? Und dann wurde einer nach Weihnachten gefragt, gesagt, Weihnachten, keine Ahnung, ich komme nicht aus Hamburg.
Ja.
Also so
ja,
stark.
Ja, ja.
So stark ist die Verbindung.
Ich glaube, wenn du jetzt Pfingsten gesagt hättest, wäre es noch kritischer geworden. Ja, also mit dem Wissen über Pfingsten.
Ja, spätestens bei Pfingsten und auch Himmelfahrt ist ja irgendwie klar, also um es mal wieder auf eine politische Ebene zu heben, das hat ja alles seine Funktion. Ja, und ich habe es ja auch durchaus schon erlebt, dass mir gesagt wurde, ja Philipp, nicht an Gott glauben, aber Weihnachten feiern, das haben wir gerne, aber frei machen. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann kannst du auch arbeiten gehen. Denkst du, warum sollten eigentlich Menschen, die religiös sind, mehr Feiertage haben als Menschen, die nicht religiös sind? Ist schon mal ein bisschen unfair im Ansatz. Und deswegen würde ich mal fragen wollen, diese Feiertagsregelungen. Du als Sprecherin für Säkularität und Humanismus der SPD-Bundestagsfraktion, wie ist deine Position zur Feiertagsregelung in Deutschland? Gibt es da Handlungsbedarf? Also nicht, dass ich jetzt sagen wollte, lass uns den morgen anstoßen, aber eine behutsame Säkularisierung des Feiertagskalenders, wie könnte die aussehen?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil da kommen nicht nur bei mir Erinnerungen hoch, weil ich habe ja gesagt, ich habe schon mal in einem anderen Land gelebt und ich habe tatsächlich miterlebt, wie der Pfingstmontag und Himmelfahrt abgeschafft wurden.
Mehr arbeiten.
Ja.
Ja.
Ja. Und da kommt natürlich jetzt auch bei mir die Haushaltspolitikerin durch.
Ja.
Das wäre gar nicht so schlecht. Ne?
Oh Gott.
Aber wir merken,
ich habe nie gefragt.
Das wäre gar nicht so schlecht, weil es bringt tatsächlich das eine oder andere. Nun wissen wir haben in unseren Bundesländern ja höchst unterschiedliche Regelungen. Und man merkt es auch, wenn zusätzliche Feiertage im Gespräch sind oder eingerichtet werden, was es immer für eine breite Diskussion gibt. Ich finde es gar nicht so schlecht, weil Berlin hat zum Beispiel den 8. März als Feiertag.
Genau.
Finde ich großartig. Könnte ich mir eher vorstellen als ein Pfingstmontag zum Beispiel. Aber wie gesagt, meine Verbindung zu diesen Themen, ich könnte mir das gut vorstellen, auch unter der Prämisse, was bieten wir auch an? Ohne jetzt das zu, es gibt ja so die Tendenzen, ja darf man ja nicht mehr Weihnachten sagen oder sagen wir hier ja Jahresendfigur mit Flügeln
nicht
statt
mehr,
Weihnachtsengel
nicht mehr
oder so.
Und so.
Das fände ich jetzt albern, aber
Quatsch,
auch da würde ich, glaube ich, auf so eine breite Öffentlichkeit setzen, also dass man sich über die Themen auch mal unterhält, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten. Und ich setze noch einen drauf. Wir in Sachsen haben ja einen zusätzlichen Feiertag, der Buß- und Bettag.
Ah, ja.
Ja, den haben wir irgendwann in den, lass mich nicht festnageln, aber ich glaube in den 90er Jahren eingeführt. Dafür zahlen wir auch extra, dass wir den haben dürfen. Mhm. Also es ist ganz krude, mit dem Tag kann wirklich niemand was anfangen, also den ich bisher getroffen habe. Und ich hatte immer die Herausforderung, im Land Brandenburg zu arbeiten und in Sachsen zu wohnen. Mhm. Das heißt, ich habe den regelmäßig vergessen. Mhm. Meine Kinder haben immer gesagt, morgen hat die Schule zu und der Hort.
Oh nein.
Wieso? Na, morgen ist doch Feiertag. Also
ja, ja, ja.
Ich will nur sagen, ich würde mir eine große Debatte wünschen, eine öffentliche, um das mal abzuchecken, wie viele Leute darüber denken. Und dann könnte ich mir das eine oder andere auch vorstellen.
Ja, also auch mir als Säkularlobbyist und böser Atheist wird ja manchmal gesagt, oh, du willst ja Weihnachten abschaffen und so weiter. Ich stelle mir das ein bisschen anders vor. Ich glaube, Weihnachten wird ohnehin schon säkular gefeiert. Für die allermeisten Menschen ist es ein Familienfest oder ein Jahresendfest.
Ja.
Das ist die Zeit, wo es ruhig und dunkel ist, wo wir alle mal ein bisschen frei haben, durchatmen können, uns auf die Tage zwischen den Jahren freuen. Es gibt einen guten Rotwein und was Tolles zu essen. Und bei Ostern habe ich auch den Eindruck, das ist eher so ein hauptsächlich ein Fest für Kinder, wo der Osterhase kommt und Süßigkeiten im Garten versteckt. Also ich treffe, das mag an meiner Bubble liegen, ja, aber ich treffe kaum noch Leute, die an Weihnachten die Geburt des Herrn Jesu Christi feiern und an Ostern seine Wiederauferstehung. Also ich habe den Eindruck, das hat sich schon von alleine säkularisiert. Wäre es da nicht sinnvoll, wenn man peu à peu, also ich will nicht sagen, man sollte das ersetzen, aber wenn jetzt neue Feiertage eingeführt werden, dann könnte man das doch zum Usus machen, dass man Dinge feiert, mit denen irgendwie alle was anfangen können. Oder ich sag mal, Frauenrechte. Die Entwicklung der Demokratie. Antibiotikum. Die Chlorifizierung des Wassers. Also Dinge, von denen wirklich Millionen Menschen profitiert haben. Wir haben so viel zu feiern. Warum müssen wir das alles so christlich belegen? Das verstehe ich nicht.
Ich verstehe das schon, weil das ist halt ganz, ganz lange Tradition. Und wie bei vielen Sachen auch, wir wachsen damit auf, wir sind daran gewöhnt. Die ändern sich ja auch familiär, ne? Und weil du jetzt gerade Ostern angesprochen hast, bei uns in der Lausitz ist natürlich Ostern nochmal ein ganz anderer Aspekt, weil die Sorben, die feiern das ja ganz speziell, ne? Mhm. Die haben Riesentraditionen mit Osterreiten, mit Trachten, mit allem. Also da ist es wirklich nochmal 10-mal mehr verankert als, glaube ich, in anderen Regionen in Deutschland. Und insofern, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich muss mich mal mit dem Gedanken befassen, den du jetzt reingebracht hast. Gibt es nicht auch Dinge zu feiern, wo wir uns treffen können? Wo wir uns auch treffen können mit Menschen, die zu uns kommen, egal von wo, aus aller Welt? Auch das ist überlegenswert. Deshalb finde ich die öffentliche Debatte anzuregen, gar nicht so verkehrt.
Ja, also es steht jetzt nicht super weit oben auf der Prioritätenliste des Zentralrats der Konfessionsfreien. Ne? Wir schieben jedes Jahr, wie gesagt, bald 5 Milliarden Euro in die Subventionierung der Kirchensteuer. Finde ich nicht richtig, zumal die Kirchensteuer nur zu einem ganz geringen Teil in sozialen Projekten landet. Also die sogenannte Berechtigungsgrundlage für diese Subvention ist längst nicht mehr gegeben. Das sind Dinge, die weiter oben stehen. Aber ich wollte mit dir auch über so kulturelle Dinge sprechen, weil ich finde, ja, Humanismus und der Säkularismus, die haben so viele schöne Dinge zu bieten. Und deswegen wäre auch meine abschließende Frage, was ist für dich so der, ich sag mal, der schönste Teil des Jahres, den du gewissermaßen auch politisch begründen könntest? Also welche Feiertage, welche Zeit des Jahres sind diejenigen, die in dir am meisten bewegen, ohne dass sie religiösen Charakter haben?
Es ist tatsächlich Weihnachten. Ja, kann ich ganz klar sagen. Und auch aus meiner Arbeit heraus, es sind oft 2 Wochen, die man frei hat, die aber den Charme haben, alle haben in dieser Zeit frei. Das heißt, wenn du im Jahr Urlaub machst oder ein Fest feierst, was andere nicht feiern, läuft ja die Alltagswirklichkeit, die Themen parallel weiter. Das heißt, du kannst nicht wirklich aus dem Geschehen raus. Und in der Vergangenheit war es tatsächlich die Zeit um Weihnachten und zwischen den Jahren die einzige, wo ich mal aus dem politischen Geschehen abtauchen konnte.
Ich kann das total gut nachvollziehen. Und ja, damit, liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie hier zwei Menschen, die weder religiös sind, noch besonderen Wert auf Religion in der Politik legen und die dennoch das Weihnachtsfest eigentlich als erholsamsten Teil des Jahres betrachten. So kann man das, glaube ich, sagen,
ja,
oder?
Ja, kann man.
Ganz ohne Jesus.
Ja, es funktioniert auch ohne Jesus.
Ja, und dann gibt es ja einen Feiertag, der für uns beide nicht ganz unwichtig ist. Für dich als Frau aus Sachsen und für mich als Zentralratsvertreter, der ein Mitglied hat, das nennt sich Jugendweihe Deutschland. Da geht es um die Jugendweihe. Das ist ja so ein Gegenstück gewissermaßen, ein säkulares Gegenstück zur Konfirmation und zur Kommunion. Wie könnten wir das ein bisschen stärken?
Ich kann nur dafür werben, weil ich bin ja ein Kind der Jugendweihe. Mhm. Also ich mit 14 habe meine Jugendweihe gehabt und ich habe es geliebt, weil es war wirklich, es ist ein wichtiger Tag und am nächsten Tag mussten uns die Lehrer siezen. Also wir waren erwachsen.
Ach, ja? Das wusste ich nicht.
Ja,
das
ja,
ist
ja,
cool.
Ja, 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 ja. Und wir waren quasi als volles Mitglied in die Gesellschaft aufgenommen und natürlich gab es auch Geschenke und gab Feiern und so weiter. Ja. Aber für uns war das wirklich ein Feiertag, wo es am Wochenende stattfand.
Ja.
Und wir haben das auch sehr genossen. Und wie gesagt, ja, in meinem Umfeld gab es sehr, sehr wenige, die eine Konfirmation oder eine Kommunion gemacht haben. Es gab auch welche, die haben beides gemacht. Das konnte ich schon damals nicht verstehen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das auch das.
Wie geht denn das?
Ja, ich konnte es noch nie verstehen.
Doppelt Geschenke abgreifen.
Möglicherweise, ja. Aber insofern, in meinem Herzen, auch für meine Kinder, war immer nur das Thema Jugendweihe. Und wenn ich jetzt erlebe auf den Feiern, wie würdevoll das immer noch ist und wie viele Familien das ja auch in Anspruch nehmen. Und gerade im Osten unseres Landes sind ja Jugendweihen sozusagen der Dauerbrenner, finde ich es wichtig zu stärken und auch dafür zu werben. Und ich will jetzt nicht nur, kurzer Exkurs zu früher,
ja, gerne.
Die Jugendweihefeier war ja am Ende eines Abschnitts. Vorher gab es sozusagen die Vorbereitung auf die Jugendweihe, wo wir uns mit unterschiedlichen Themen beschäftigt haben. Und wir, ein Thema war zum Beispiel, wir haben immer ein Konzentrationslager besucht.
Ah, ja.
War immer eine Exkursion mit drin. Wir haben uns mit Themen beschäftigt, wo es ums gute Benehmen ging oder wie debattiere ich vernünftig mit dem Nachbarn. Das kann ich gar nicht sagen, ob es das jetzt noch gibt. Aber das fand ich damals so ein Paket, so eine Vorbereitung. Und da hat es gar keine christlichen Sachen gebraucht.
Ja.
Wir waren mit unseren Themen, wie behandle ich jeden Menschen so, wie ich auch behandelt werden möchte, auch hilfreich für das weitere Erwachsenwerden. Und insofern kann ich nur dazu aufrufen, ich weiß, bei uns in vielen Schulen, die arbeiten eben mit ehrenamtlichen Vereinen zusammen und organisieren nach wie vor Jugendweihe feiern. Und
ja, genau. Also ich bin ja in West-Berlin aufgewachsen, 1980 geboren und in meinem Kommunionsunterricht haben wir kein KZ besucht. Wir haben auch nicht über das Erwachsenwerden gesprochen und auch nicht über die großen politischen Fragen, die auf Menschen zukommen, sondern über den lieben Gott. Das war letztlich ein erweiterter Bibelunterricht und ich kann mich an nichts davon erinnern, ehrlicherweise. Ich habe Geld geschenkt bekommen und ich habe ein Fernrohr geschenkt bekommen und ich glaube, mein Opa wollte mir damit sagen, dass es noch mehr im Universum zu entdecken gibt. Ja, du kannst ihn ja mal suchen, du wirst ihn nicht finden. Das war eigentlich cool. Aber ich bin insofern ein großer Fan der Jugendweihe geworden, wir wohnen am Stadtrand von Berlin, kennen dadurch ein paar Brandenburger, die feiern sowas und wir waren damit und dann sagt meine Tochter, Papa, ich will es auch. Also offensichtlich, Rituale sind wichtig.
Ja.
Ja, und gerade wenn sie in eine Gemeinschaft eingebunden sind, sind sie gut und wichtig und sie funktionieren offensichtlich auch ohne das Christentum. Und der große Vorteil der Jugendweihe ist ja, im Gegensatz zur Kommunion und zur Konfirmation, dass man damit nicht zum Teil einer Steuergemeinschaft gemacht wird, aus der man später wieder aktiv austreten muss, wenn man denn einen Termin bekommt. Wobei dafür ja rein rechtlich betrachtet momentan schon die Taufe ausreicht. Katrin, vielen Dank. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob und wie es mit den Staatsleistungen vorangeht. Wir werden auch andere Themen weiterhin gemeinsam beobachten, die medizinethischen Fragen, Schwangerschaftsabbruch, Suizidhilfe. Ich fände es sehr gut, wenn du in deiner Rolle als Haushaltspolitikerin viel über die hohen Subventionen an die Kirchen sprichst, nicht nur über die Staatsleistungen. Ja, wenn man das einfach mal fallen lässt, ich habe oft den Eindruck, dass viele das gar nicht wissen. Kann
das
sein?
Das ist tatsächlich so, das wissen viele nicht. Und es gibt ja nicht nur so die Staatsleistungen, da sind ja auch noch viele andere. Also wir haben zum Beispiel gestern gerade im Haushaltsausschuss Mittel für den Denkmalschutz wieder freigegeben.
Mhm.
Das ist auch sehr interessant, wie viele Kirchen da sozusagen unterstützt werden.
Leerstehen.
Und wie gesagt, es tut gut und ich glaube, es ist auch durchaus legitim in Zeiten, wo man den Euro mehrfach umdrehen muss, ganz genau zu schauen, wofür gibt man ihn aus und was ist wichtig. Und das geht für andere Themen genauso im Haushalt, darf es keine Tabuthemen geben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Thema wieder ein paar Etagen höher aufs Tapet heben, um einfach damit umzugehen.
Ja, das höre ich sehr gerne. Es sind sehr große Summen. Es ist ja nicht so, dass das Geld auf der Straße rumliegt und es wird überall gespart. Und es scheint mir ein bisschen so, als würden die Kirchen da so eine gewisse Finanzimmunität genießen. Ja, weil man da einfach nicht drüber redet. Und insofern freue ich mich ganz besonders, dass mit dem Amt, was du bekleidest, der Sprecherin für Säkularität und Humanismus und deiner Person jetzt jemand da ist, der bereit und in der Lage ist, diese Themen ins Parlament hineinzutragen. Da ist viel zu tun. Ich denke, wir hören und sehen uns wieder und klopfen zwischendurch immer mal ab, wo wir gerade in Säkularismus stehen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Gespräch und wünsche dir noch einen arbeitsamen Tag, denn du hast jetzt noch viel zu tun, richtig?
Ja, vielen Dank. Heute liegt noch viel an, viel unterschiedliche Sachen, auf die ich mich auch freue. Und ja, wir bleiben natürlich im Gespräch. Und vielleicht darf ich auch an die Hörerinnen und Hörer einen kleinen Call to Action raussenden.
Sehr gerne.
Also wenn es Fragen gibt, ob das meine Person betrifft oder eben zu den Themen, die wir heute angegangen sind, kann ich, glaube ich, auch für dich sprechen. Wir sind jederzeit bereit, uns da in die Diskussion zu begeben, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die wir jetzt noch nicht kennen und die bestimmt gute Ideen haben. Also in dem Sinne freue ich mich auf die Themen, die da kommen.
Schön. Das ist katrin.michel@bundestag.de. Katrin mit TH. Michel, nicht Michael, ganz wichtig. Wird auch manchmal falsch geschrieben. Sie ist für euch und Sie erreichbar, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns auf den weiteren Austausch und ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören.